der Heiligen Schrift lesen, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und zu den Fabeln sich hinwenden. Meine lieben Freunde, New Age ist eine geistige, vielleicht auch geistliche Bewegung, die anfängt, die ganze westliche Welt zu durchdringen. Wirklich alle Gebiete, zum Beispiel das der Wirtschaft, der Politik, vor allen Dingen aber das der Religion, was uns ja besonders interessiert. Man sagt uns, dass wir vom Kreis der Fische in den des Wassermanns kommen. Dann habe ich die Tierkreise einmal im Lexikon nachgelesen und da habe ich gesehen, dass Wassermann der Vorletzte ist und Fische der Letzte. Demnach wäre der Schritt von den Fischen zum Wassermann ein Schritt nach hinten und kein New Age, eher Old Age. Fisch gilt als das Zeichen der Christen, das hat aber mit diesen Dingen absolut nichts zu tun. In den ersten Jahrhunderten wurden die Christen sehr verfolgt und sie hatten sich ein Zeichen ausgedacht, mit dem sie sich zu erkennen gaben. Und das Zeichen war der Fisch. Das kommt daher, weil die Anfangsbuchstaben der Worte Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter, dass diese Anfangsbuchstaben das griechische Wort Fisch, Ichthys, ergeben. Das New Age bringt uns hauptsächlich die Ideen der östlichen Religionen. Bisher war der Buddhismus vorherrschend, aber sie wenden sich jetzt mehr dem Hinduismus zu. Der Buddhismus, das muss man wissen, kennt keine Götter. Buddha hat im Wesentlichen gelehrt, dass alles Leid ist. Er sagt, geboren werden ist Leid, heranwachsen ist Leid, lernen ist Leid, können vielleicht einige bestätigen, arbeiten ist Leid, alt werden ist Leid, sterben ist Leid, alles ist Leid. Und seine Auflösung heißt, dass Nirvana, das Eingehen in einen Zustand, in dem wir nichts mehr empfinden. Ich finde das eine erschütternde Lösung. Nirvana erinnert mich an Einschläfern. Und das ist doch ein Verfahren für einen alten Hund oder eine kranke Katze. Die Bibel sagt uns etwas ganz anderes. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich finde das eines der schönsten Worte. Das ist es doch, wonach wir uns sehnen. Und das verheißt unser Herr. Aber die Religion des Ostens, auf die sie sich vor allem stützen, ist der Hinduismus. Grundsätzlich ist der Hinduismus eine Religion für Hindus, also für Inder. Und darum haben die Hindus auch nie missioniert. Sie wollen ihre Religion gar nicht anderen anbieten. Aber heute kommen viele aus dem Westen zu ihnen und wollen etwas von ihnen hören. Und da bieten sie natürlich doch einiges an. Im Hinduismus finden wir monotheistische, polytheistische, pantheistische und atheistische Strömungen. Ich glaube, da musst du etwas erklären. Die Monotheisten sind die, die an viele Götter, die an einen Gott glauben. Monotheistische Religionen sind nur die Religion der Israeliten, der Christen und der Mohammedaner. Alle anderen sind Polytheisten. Wir erinnern uns doch noch aus der Schule, dass die Griechen und alten Germanen alle viele Götter hatten. Pantheismus sagt, dass Gott zwar der Schöpfer ist, aber dass er im Geschöpf ist. Dazu hat mal einer unserer Evangelisten sehr einfach gesagt, der Bäcker backt das Brot, aber er ist nicht drin. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Er hat geschaffen und steht immer noch außerhalb der Schöpfung. Dass der Hinduismus all diese Strömungen in sich vereint, zeigt, dass er es mit Gott gar nicht ernst nimmt. Sonst wäre das gar nicht zu ertragen. Der Hinduismus lehrt die Reinkarnation. Ich bin der Ansicht, dass das deutsche Wort Seelenwanderung kein Ersatz dafür ist. Denn da wird ja nicht gesagt, dass die Seelen wandern, sondern dass die Verstorbenen in das irdische Leben zurückkehren, wieder in einen Körper. Und zwar entweder als Mensch oder es kann auch sein als Tier. Der Hinduismus kennt viele Kasten. Zu Anfang waren es 4 und später wurden es immer mehr. Man kann lesen, dass er von 330 Millionen Götter spricht. Etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verlesen. Denn die kann ja keiner zählen und keiner nennen. Wie kann man die nur unterbringen, 330 Millionen Götter? Die Grundlagen ihrer Gedanken sind der Veda, eine Sammlung heiliger Schriften, und die sind entstanden etwa 1000 Jahre, bevor das Neue Testament geschrieben wurde. Also auch in dem Punkt ist es kein New Age, sondern vielmehr ein Old Age. In Hannover hat kürzlich ein Kongress stattgefunden, Geist und Natur. Und darüber habe ich einen Artikel gelesen, in dem es hieß, dass die Gurus, die Vertreter des Hinduismus, sehr stolz und überlegen dasaßen, dass sie für die vielen Probleme, die wir Europäer und Nordamerikaner haben, nur ein abfälliges Lächeln hatten. Und dann haben sie erklärt, all die Ideen, die wir langsam entwickelt hätten, die fänden sich schon in der indischen Philosophie, etwa die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie, die Evolutionslehre, die Atomlehre bis hin zu den Quarks. Aber sie hätten das alle bewusst nicht in die Technik umgearbeitet, weil sie es von vornherein gewusst hätten, dass Wohltat zur Plage würde, Wahrheit zur Lüge, Wissen zur Ignoranz, und sie hätten diesen Weg vermieden. Der Schreiber der Welt sagte dazu sehr schön, die indischen Gelehrten und Theologen gehören alle zur obersten Kaste, die kennt keine Mühe mit Arbeit und die kennt auch keine Armut. Und diese Leute haben überhaupt keine Verbindung und kein Verständnis für die vielen in ihrem Lande, die im Elend leben. Soziale Gedanken kennen sie nicht. Die Armen sind einfach Menschen, die aufgrund der Reinkarnation dazu verdammt wurden, jetzt ein schweres Leben zu führen. Und darum braucht sich der große Denker nicht zu kümmern. Wie ganz anders ist da wieder die Botschaft der Bibel, die uns geradezu lehrt, uns um die Armen zu kümmern. Denken wir daran, was Petrus, Jakobus und Johannes, Paulus und Barnabas sagten, als sie die Missionsgebiete aufteilten. Paulus sagt, nur, dass ich der Armen eingedenk wäre, dessen ich mich auch befleißigt habe. Die New Age-Gedanken finden sich heute schon stark in den Vorstellungen einiger Christen. Ich hörte vor Jahren einen Guru, der uns erzählte, er habe auf Anweisungen seiner Lehrer versucht, sich davon zu überzeugen, dass er Gott sei. Und er habe viele Stunden in einem stillen Winkel gesessen und sich immer wieder gesagt, ich bin Gott. Und manchmal, nachdem er 3 Stunden das gesagt habe und aufgestanden sei, habe er es auch geglaubt. Aber es hätte immer nur eine halbe Stunde gedauert, dann hätte die Wirklichkeit alles zerschlagen. Aber unvernünftig, wie diese Gedanken sind, sie fangen doch an, auch Menschen, die sich als Christen ausgeben, zu beeinflussen. Ich las von einem Prediger in den Vereinigten Staaten, Casey Treat heißt er, wohnt in Seattle in Washington, dass dieser Mann in allerkürzester Zeit eine Gemeinde zusammengebracht hat von mehr als 3500 Menschen, die auch ständig wächst. Sein Lieblingstext ist 1. Mose 26 und 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Und dann sagt er seiner Gemeinde, ich bin ein exaktes Duplikat von Gott. Und dann sagt er, ihr seid auch ein exaktes Duplikat von Gott. Und dann lässt er sie das alles nachsprechen. Und dann sprechen sie es alle lauter, bis sie schließlich brüllen, ich bin ein exaktes Duplikat von Gott. Und dann sagt er ihnen, das ist die Spitze, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich Gott. Und wenn Gott in den Spiegel schaut, dann sieht er mich. Der Wahn der Menschen geht dahin, zu sein wie Gott. Von dem Geschichtsphilosophen Arnold Toynbee, er ist vor einigen Jahren verstorben, ein in der ganzen Welt anerkannter Mann, der Geschichte nicht so sehr auf Politik wie auf geistliche Strömungen hin studiert hat, habe ich gelesen, dass er sagt, höchstes Ziel aller von Menschen erdachten Religion ist, sich selbst zu Gott machen. Und passend dazu muss ich ein Zitat von Nietzsche nennen, der einmal gesagt hat, wenn es einen Gott gäbe, wie könnte ich es ertragen, nicht Gott zu sein? Da sieht man, wohin der gefallene Mensch in seiner maßlosen Einbildung steigen kann. Wir alle wissen, dass das Wesen oder dass der Sündenfall darauf beruhte, dass die Schlange Adam und Eva sagte, ihr werdet sein wie Gott. Und da fasste Eva zu. Da konnte sie nicht mehr widerstehen, sein wie Gott. Lange vor dem Sündenfall von Adam und Eva hat der Sündenfall des Teufels stattgefunden. Der Teufel war ursprünglich einer der vornehmsten Engel Gottes. Er hieß Luzifer, der Lichtträger. Und dann kam ein Tag, an dem er sich gegen Gott empörte. Und der Gedanke, der ihn da trug, wird uns in Jesaja 14, Vers 14 ganz kurz genannt. Und er klingt äußerst harmlos. Er heißt, ich will mich gleich machen dem Höchsten. Man möchte meinen, das sei doch noch erträglich. Aber dahinter steckt doch dann, ich will sein wie der Höchste. Und dann ist der Höchste nicht mehr über mir, ich bin wie der Höchste. Und derselbe Gedanke hat Adam und Eva zum Sündenfall verleitet. Und das ist der Gedanke, dem wir Menschen so schwer widerstehen können. Wir wollen uns jetzt einmal an die unvorstellbare Größe Gottes erinnern. Im ersten Vers der Bibel lesen wir, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jetzt fragen wir uns einmal, was war denn vorher? Vorher war allein Gott. Da war weder Himmel noch Erde, allein Gott. Und dann schuf Gott und es wird uns gesagt, er sprach und es stand da. Wie Gott es gemacht hat, können wir absolut uns nicht vorstellen. Aber ich möchte, dass wir wieder einmal empfinden, wie groß Gott ist, wie groß das Wunder der Schöpfung ist. Denken wir einmal an die Sterne. Die Astronomen schätzen, ich betone schätzen, dass es 1000 Trillionen Sonnensysteme gibt. Eine völlig unvorstellbare Zahl. dann denken wir einmal an unseren Leib. In einem Buch von Professor Gitt kann man lesen, dass der männliche Samenfaden bei der Zeugung Information über das zu zeugende Wesen gibt, die so zahlreich sind, dass wenn man sie in unserer Sprache ausdrücken und drucken wollte, man damit 1000 Bände zu 1000 Seiten füllte. Wenn ich davon ausgehe, dass solch ein Band 3 cm ist, dann heißt das 30 cm Bücher, die sind in dem winzigen Samenfaden enthalten. Gott ist von einer Größe, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und der Gedanke, sein wie Gott, ist etwas so Dummes, dass man sich fragen kann, wie er möglich ist. Ein weiterer Gedanke von New Age, der stark betont wird, ist der Mensch ist gut. Und sie sagen uns, wir sollten aus unserem Inneren das Gute hervorholen. Und wir sollten unsere guten Ideen pflegen. Eigentlich müsste es unnötig sein, auch nur ein Wort dagegen zu sagen. Angesichts der Sünde, die es auf unserer Erde gibt, die so erschütternd ist und von so viel Brutalität spricht, dass man den Gedanken, der Mensch ist gut, überhaupt nicht mehr aussprechen kann. Aber die Vorstellung herrscht, der Mensch ist gut. Und als dann Jesus Christus, der einzig Vollkommene, auf unsere Erde kam, da wurde er gerade von den Religiösen verfolgt. Er stand ihnen im Wege. Und wenn wir lesen, was sie ihm am Kreuz zugerufen haben, dann ist das geradezu erschütternd. Es genügte ihnen nicht, den Gegner gekreuzigt zu haben. Sie ergossen ihren Spott und Hohn über ihn aus, ohne jede Hemmung. Sehen wir uns jetzt einmal einige Wesenszüge des New Age an. Die Gedanken gehen davon aus, dass alle Menschen ein Sehnen nach Gott haben. Es gibt ja auf der ganzen Erde kein Volk ohne Religion, kein Volk ohne Vorstellung von Gott. Ich hörte vor einiger Zeit, dass ein Pfarrer einen alten Schulfreund wieder traf und er fragte ihn, was machst du denn heute? Und er sagte, ich bin Missionar geworden. Das interessierte den Pfarrer natürlich. Und er stellte viele Fragen an ihn. Und er erfuhr, dass sein alter Schulfreund als Missionar in Zentralafrika war, bei ganz primitiven Eingeborenen. Dann hat der Pfarrer gefragt, wie bringst du denn den einfachen Menschen nur den Gottesbegriff bei? Da hat der andere gelächelt und gesagt, das brauche ich doch nicht, den haben die alle. Der Gedanke an Gott steckt in uns. Und es hat mal einer sehr richtig gesagt, es sind nicht die Naturwissenschaftler, die ihn bekämpfen, sondern einige Philosophen. Und dann nicht die Philosophen aus der ersten Klasse, sondern die müden Vertreter aus dem zweiten Glied. Aber die Gottesvorstellung der Hindus ist außerordentlich unklar. Und daran sieht man schon, dass ihnen darum gar nicht geht. Wie können sie nur alle dulden, die Monotheisten, die Polytheisten, die Pantheisten und die Atheisten? Das heißt doch, dass Gott ihnen gleichgültig ist. Nun der nächste Gedanke, den ich schon eben nannte. Sie sagen, der Mensch ist gut. Das ist ein Gedanke, dem vor etwa 250 Jahren Jean-Jacques Rousseau, der französische Philosoph, herausgebracht hat. Er hat betont, der Mensch ist gut, er muss bloß in der richtigen Weise erzogen werden. Wenn alle Kinder in angenehmen, guten Verhältnissen aufwachsen und wenn sie zudem noch eine gute Bildung bekommen, dann werden sie alle ganz vorzügliche, gute Menschen. Ganz Europa hat sich damals diesem Mann zugewandt und seinen Lehren Beifall gezollt. Aber auch da galt wieder das Wort Jesu, du nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werken. Denn Rousseau hatte eine Freundin, eine Bauernmagd, Therese Levasseur, und von der bekam er ein Kind. Und anstatt nun seine Erziehungskünste unter Beweis zu stellen, brachte er das Kind ins Findelhaus. Nun, beim ersten konnte es ja passieren. Aber es kam ein zweites und auch das ging ins Findelhaus und ein drittes, ein viertes und fünftes. Und Rousseau hat nur geschrieben, aber nie einen Menschen erzogen. Unsere heutige Zeit weiß, wie unwahr Rousseau ist und das Wort Jesu widerlegt ihn vollständig. Unser Herr sagt ja, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen und die verunreinigen den Menschen. Und dann will ich Blaise Pascal zitieren, den großen Mathematiker, der sich schon, ich glaube mit 30 oder 35 Jahren, ganz zurückzog, um sich nur geistlichen Dingen zu widmen. Pascal hat gesagt, weil ich der bin, der ich bin, ein Mensch voller Ehrsucht, voller Neid, voller übler Nachrede, ein Mensch auch voller schmutziger Gedanken, darum ist die Botschaft des Evangeliums für mich unersetzlich. Und ich kann keinen verstehen, der sich nicht danach ausstreckt. Eine weitere Behauptung des New Age ist, dass wir unsere eigenen Vorstellungen verwirklichen können. Man muss sich nur recht viel vornehmen, recht fest daran glauben und dann wird es auch geschehen. Das Wort Gottes spricht auch vom Glauben, aber spricht nie vom Glauben an uns selbst. Das Wort Gottes spricht immer vom Glauben an Gott oder an Jesus Christus. Und die New Age Leute haben immer den Glauben an sich selbst. Und sie wollen damit all das erzielen, was Menschen normalerweise gerne haben, Glück und Reichtum und Können und Ansehen. Jesus Christus lehrt uns etwas ganz anderes. Er lehrte seine Jünger beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und er forderte sie auf, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn es um den Tod geht, so lehren diese Leute die Reinkarnation, das Wiederkommen in dieses Leben, aber eben in Gestalt eines anderen Menschen oder eines Tieres. Das ist eine völlig falsche Behauptung, die durch gar nichts bewiesen werden kann. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, dass wir mit unserer Persönlichkeit im Bewusstsein dessen, was wir waren, auferstehen werden und uns als solche vor Gott werden verantworten müssen. Auf den, der keinen Frieden mit Gott hat, kommt etwas viel Schlimmeres zu als Reinkarnation, nämlich das Gericht. So steht es ja ganz klar in Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Grundgedanke des New Age, sein wie Gott, liegt unheimlich nah bei dem Gedanken des Sündenfalls. Adam und Eva wollten sein wie Gott. Das war ihr Ziel. Und dafür gingen sie das größte Risiko ein. Gott hatte ihnen gesagt, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Das hinderte sie nicht. Der Gedanke, sein wie Gott, war unwiderstehlich. Und dieser Gedanke kommt immer wieder bei diesen Leuten mit den Ideen aus dem fernen Osten. Der gefallene Mensch ist absolut blind. Er hat jedes Urteil, er hat jedes Maß verloren. Für Jesus Christus ist in solch einer Religion und in solchen Gedanken natürlich kein Platz. Jesus könnte höchstens dienen als das Vorbild und als der Lehrer, aber niemals als der Sohn Gottes, als der Erlöser. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn der Herr Jesus nur gekommen wäre, um uns zu belehren, wenn er uns nicht seinen Geist versprochen hätte und ihm auch den schenkt, der aufrichtig zu ihm kommt, dann könnten wir an seine Lehre nur verzweifeln. Er sagt uns nämlich lauter Dinge, die wir als Menschen in unserer eigenen Kraft nie verwirklichen können. Denken wir an das Wort, liebet eure Feinde. Ich weiß nicht, ob euch je bewusst geworden ist, wie sehr dieses Wort allem menschlichen Denken, normalen Denken entgegen ist. Ich will dafür ein Beispiel geben. Ihr habt alle schon gehört, dass im Mittelalter ein Mensch zum Ritter geschlagen wurde. Was heißt das geschlagen? Ich glaube, in England machen sie es heute noch. Der kniete vor dem König und der versetzte ihm mit der flachen Seite seines Schwertes einen leichten Schlag auf den Rücken. Aber was war Sinn der Sache? Das sollte der letzte Schlag sein, den dieser Mann in seinem Leben hinnahm, ohne zurückzuschlagen. Einen einfachen, so einen Bauern, den konnte man schlagen. Ein Ritter nicht. Das gab einen Kampf auf Leben und Tod. Das entspricht dem menschlichen Ehrgefühl. Und nun kommt unser Herr her und sagt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wenn er uns nicht die Kraft gibt, es zu tun, aus uns selber können wir es nie und nimmer. New Age übergeht den Tod einfach mit der Reinkarnation und leitet uns damit weg von der allerwichtigsten Frage. Wir müssen unsere Sache mit Gott in Ordnung bringen. In der Bibel stehen Worte wie die, schicke dich an, deinem Gott zu begegnen, oder es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir brauchen keine Religion, die uns hilft, unsere eigenen Fähigkeiten auszubauen, zu verbessern, die uns hilft, durch Verwirklichung unserer Visionen, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, uns unsere Wünsche zu erfüllen. Die Frage, die wir am allernötigsten brauchen, ist die Frage, wie bekomme ich Frieden mit Gott? Er ist der Einzige, der über unsere Zukunft entscheidet. Und diese Zukunft ist etwas, was wir zeitgebundenen Menschen uns kaum vorstellen können. Welcher Erdenbürger kann sich schon die Ewigkeit vorstellen? Aber der gehen wir entgegen. Und unser Los, wie die Ewigkeit sein wird, entscheidet sich hier. Und der Einzige, der uns darauf eine Antwort gibt, ist Gott. Und darum will ich jetzt unsere Blicke auf das richten, was das Wort Gottes uns über die Ewigkeit sagt, und dazu einen Vers aus Johannes 3 lesen, den ich schon verschiedentlich zitiert habe. Johannes 3 von Vers 17 an und auch Vers 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der Sohn Gottes ist Jesus Christus. Und diese Behauptung ist der Kern des Neuen Testamentes. Nachdem Paulus zum Glauben gekommen war, wir lesen es in Apostelgeschichte 9, Vers 20, und nachdem er getauft worden war, hat er angefangen zu predigen. Und die Bibel, mit ihrer wunderbaren Präzision und Kürze, die gibt uns in einem Satz den Inhalt seiner ganzen Predigt an. Alsbald predigte er in ihren Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dieselbe Behauptung hat auch Johannes beseelt, als er sein Evangelium schrieb. Am Ende, Kapitel 20, Vers 31, sagt er, warum er das Evangelium überhaupt geschrieben hat. Und er sagt, diese Berichte sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. In 1. Johannes 5, Vers 5 wird uns gesagt, dass dieser Glaube die Basis für unseren Sieg im Leben ist. Da steht, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in 1. Johannes 5, Vers 13 wird uns gar gesagt, dass es die Basis für unsere Errettung ist. Da sagt Johannes, dieses habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist die große und herrliche Tatsache, die das Wort Gottes uns mitteilt. Es sagt uns aber auch, dass Gott einem Menschen diese Wahrheit offenbaren muss. Und es sagt uns auch, wie wir zu dieser Gewissheit kommen. Johannes 7, Vers 17. Wer da will, dem Willen Gottes tun, der wird von meiner Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und damit wird uns eine so wichtige Botschaft gesagt. Der Gehorsam öffnet uns das Verständnis zum Erkennen der großen Wahrheiten Gottes. Nun wird uns gesagt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Ach, es gibt so viele Menschen, die hätten gern, dass Gott auf diese oder jene Weise in ihr Leben eingriffen. Und ich kann das gut verstehen. Wir haben bald diese oder jene Not oder Schwierigkeit oder jenen Wunsch. Und wie wunderbar wäre es, wenn Gott eingriff. Und da sagt uns die Bibel, dass er längst das Allerwichtigste getan hat. Nur fällt es uns oft so schwer, wirklich zu erkennen, dass das, was Gott getan hat, das Wichtigste war. Gott hat sich um uns bemüht in einer Weise, die alle unsere Vorstellungen übersteigt. Er hat in der wichtigsten Frage eingegriffen, in der Frage nach der Ewigkeit. Und dazu hat er seinen Sohn gesandt. Nun sagt die Bibel mit der ihr eigenen Präzision nicht nur, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, sondern auch, warum er ihn gesandt hat. Und da wird uns erst gesagt, warum er ihn nicht gesandt hat. Wir sehen, wie genau wir informiert werden. Und da heißt es, er hat ihn nicht gesandt, auf dass er die Welt richte. Das ist einer der wichtigsten Verse für unsere Zeit. Wenn du dich fragst, warum lässt Gott alles so, was zur Zeit gibt? Warum lässt er zu, dass die Kirche die Homosexuellen duldet? Warum lässt er zu, dass Ehescheidung und Abtreibung geradezu propagiert werden? Warum? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte. Wir können vorläufig weitermachen. Er lässt es tatsächlich zu, dass Menschen sich in der Sünde wälzen, der Sohn Gottes ist nicht gekommen, um zu richten. Es hätte außerordentlich nahegelegen, dass Gott das getan hätte, aber er hat ihn dafür nicht gesandt und darum kann alles weitergehen. Darum konnte der Sohn Gottes gekreuzigt werden und da ist kein Dynamit vom Himmel gefallen und auch kein Blitz hat reingeschlagen. Es lief weiter. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richtet. Und dann kommt, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Und der Satz, der sollte uns alle viel zu denken geben. Jesus Christus wurde Mensch. Versuchen wir uns einmal vorzustellen, was das heißt. Es hat mal ein amerikanischer Schriftsteller geschrieben, möchtest du in eine Schnecke verwandelt werden, um die Schnecken zu erlösen? Ich glaube, der Schritt, den der Herr nach unten getan hat, war noch viel tiefer. Er wurde Mensch. Er hat sich seiner Herrlichkeit entkleidet. Der Leib, den er annahm, nennt die Bibel Knechtsgestalt. Wir wissen, dass es heute viele Menschen gibt, die außerordentlich stolz auf ihren Leib sind. Aber Gott kennt unseren Leib, wie er wirklich ist. Wir sind abhängig bis ins Letzte. Wir müssen dauernd essen und trinken, aber nicht zu viel, nicht zu wenig oder auch noch das Richtige. Wir müssen schlafen und wir müssen Bewegung haben. Es muss alles im richtigen Rhythmus erfolgen. Wir müssen dauernd atmen, dreht man uns die Luft ab, sind wir sofort am Ende. Und wenn wir alles ganz genau befolgen, dann sind wir mit 80 doch alt und klapperig und kurz darauf trägt man das, was von uns übrig ist, zum Friedhof. Das ist Knechtsgestalt. Und den Leib hat der Sohn Gottes angenommen, um uns zu erlösen. Wovon? Vom Gericht. Das Gericht wird furchtbar sein. Und viele fragen, wie kann denn Gott so hart sein? Die Frage, die wir stellen sollten, ist, wie kann denn Gott so gütig sein? Wie war es denkbar, dass er seinen Sohn gab, um uns zu erlösen? Gott hat ein Opfer gebracht, dessen Größe wir uns überhaupt nicht vorstellen können, weil wir ja von Gott nur sehr beschränkte und immer wieder von unserem persönlichen Denken beeinflusste Vorstellungen haben. Je mehr wir uns an die Bibel halten, desto klarer wird für uns das Wort Gottes und desto erschütternder wird das, was wir da lesen. Wie hat Jesus Christus uns errettet? Indem er als Vertreter der ganzen Menschheit unsere Schuld am Kreuz sühnte. Ich will dazu das Wort aus dem Propheten Jesaja zitieren. Um unsere Übertretungen willen wurde er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und ich will noch ein zweites Wort hinzufügen aus 2. Korinther 5, Vers 21, wo es heißt, den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich kenne kein Wort, das den Tausch der Rollen in einer so wunderbaren Weise zeigt. Jesus Christus wurde zur Sünde gemacht, zu dem, was wir sind, damit wir, die Sünder, Gottes Gerechtigkeit erlangten in ihm, damit wir so würden wie er. Er wurde wie wir, damit wir die Sünder werden können wie er. Er schenkt uns Gottes Gerechtigkeit. Nichts weniger genügt, denn Gott will uns ja bei sich haben. Auch das ist das Herrliche. Um einen Vergleich zu bringen, stellen wir uns vor, ein Mann wäre im Zuchthaus hat noch, oder der Strafanstalt hat noch 20 Jahre zu verbüßen. Auf irgendeine Weise, ich nehme einmal an, dass das geht, holt ein anderer ihn heraus, empfängt ihn am Tor und sagt so, ich habe dich freigekauft, du bist ein freier Mann. Der frühere Sträfling bedankt sich sehr herzlich und ist sehr glücklich. Der andere gibt ihm vielleicht noch 100 Mark und sagt, sieh zu, wie du durchkommst. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite, dass der ihn losgekauft hat, ihn empfängt und sagt so, jetzt nehme ich dich mit zu mir. Ab heute gehörst du zu meiner Familie und ich sorge für dich. Das ist, was Gott mit uns getan hat. Er hat uns nicht nur die Schulden vergeben, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir sollen in der Ewigkeit bei ihm sein. Gottes Liebe ist unfassbar und darum genügt nichts weniger als Gottes Gerechtigkeit. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird eins ganz klar, der Versuch, aus Werken vor Gott gerecht zu werden, der gehört zu dem Dümmsten, was man machen kann. Aber dazu neigen wir Menschen immer wieder. In Johannes 6, Vers 27 lesen wir, dass die Juden den Herrn Jesus fragen, was sollen wir tun, um das Werk Gottes zu wirken? Und dann sagt der Herr ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Dass wir unser Vertrauen in Jesus Christus setzen. Und das setzt allemal voraus, dass wir aufhören, auf uns selbst zu vertrauen. Ich kann nicht auf mich bauen und auf den Herrn Jesus. Absolut unmöglich. Der Glaube an den Herrn setzt voraus, dass ich nicht mehr an mich selbst glaube. Und das ist gerade das Gegenteil von New Age. Die gehen her und wollen uns alle aufwerten. Denken wir an das Buch Die Kraft des positiven Denkens. Aus uns selbst das Gute herausholen. Die Bibel ganz anders. Die Bergpredigt beginnt mit den Worten, glückselig die Armen im Geiste. Will sagen, glückselig die, die in den geistlichen Dingen arm sind, denen bewusst ist, dass sie nicht schaffen können. In Jesaja 66 heißt es, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort, nicht auf den, der auf sich selbst vertraut und sich sagt, aus mir selbst kann ich alles herausholen. Ich muss die rechten Vorstellungen haben. Ich muss die rechten Gedanken entwickeln. Die schreiben Bücher über Bücher darüber, wie man die eigene Kraft freimachen, nutzen, einsetzen kann. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie richtet unsere Blicke auf Gott und auf den Herrn Jesus und nicht auf uns selbst. Sie sagt uns, dass von uns absolut nichts zu erwarten ist. Der Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn er noch gesagt hätte, wenig oder ohne mich läuft schlecht, hat er nicht. Er hat gesagt, ohne mich nichts. Der Mensch ist ein gefallenes Wesen und absolut angewiesen auf das, was Gott aus Gnaden an ihm tut. Und der Apostel Paulus, der es erkannt hat, wie wohl kaum ein anderer, der sagt, wir sollen sein zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, dass Gott sich unser erbarmt hat, die wir so weit von ihm weg waren, die wir ihn verachtet haben durch unseren Ungehorsam. Das ist das große Wunder der Liebe Gottes. Und dies Wunder wartet noch auf dich. Du musst es für dich in Anspruch nehmen. Es genügt nicht, dass du davon hörst. Es genügt nicht, dass du vielleicht sagst, gar nicht schlecht diese Sache. Hätte ich nie gedacht, dass das die Botschaft der Bibel ist. Du musst bewusst den Herrn Jesus im Glauben annehmen als deinen Erretter und Herrn. Das ist ein ganz bewusster Schritt und den musst du tun. Und sag mir nicht, du wüsstest ob du ihn getan hast. Dann hast du ihn nicht getan. Wer den Schritt getan hat, der weiß es. Und ich kann dich nur bitten und drängen, nimm den Herrn heute im Glauben an. Heute kannst du kommen, wenn du willst. Dein Geschick liegt buchstäblich in deiner Hand. Und Gott wird dir geben, was du wählst.